Familie, ja, was soll ich sagen, es ist ein fester Punkt im Leben. Aber es muss ja nicht unbedingt mit Verwandtschaft zu tun haben, sondern es ist eben dieser feste Punkt, wo man sich zurechtfinden kann und wo man sich wohlfühlt und weiß, man kann so sein, wie man ist.
Emilie Habetz-Eder ist Studentin. In Schweden geboren, studiert sie derzeit an der Wiener Universität. Als Familienmensch, wie sie sagt, leide sie darunter, von ihrer Herkunftsfamilie getrennt zu leben.
Meine Familie ist erstens sehr weiblich, also es fehlen die Männer, bis auf meinen Cousin. Es sind drei Schwestern, die je ein Kind haben und alle drei alleinerziehend waren, weil die Väter aus verschiedenen Gründen nicht da waren und vor allem, weil alle Väter im Ausland wohnen. Und wir haben noch den extra Twist dazu, dass eben alle drei Mütter Österreicherinnen sind, weil sie Schwestern sind, aber in Schweden wohnen. Und jeder Vater ist wiederum aus einem eigenen Land. Also das heißt, wir haben eine nicht sehr multikulturelle Familie, weil alle Sprachen auch dabei sind, trotz fehlender Väter.
Dass Emily in einer, wie es auf Schwedisch heißt, speziellen Familie aufgewachsen ist, war ihr als Kind nicht bewusst. Denn in dem Stadtteil von Stockholm, wo die Wohnung ihrer Mutter liegt, leben viele alleinerziehende Mütter. Den Vater vermisste sie erst während der Pubertät. Als junge Frau hat sie nun begonnen, sich intensiv mit dem fehlenden Vater auseinanderzusetzen.
Ich habe auch am wenigsten Kontakt gehabt mit meinem Vater, sprich gar keinen. Meine Cousine und mein Cousin haben beide eine Beziehung zu ihrem Vater, auch wenn er im Ausland war und vielleicht nicht so oft gesehen haben, aber er war da und er hat sie anerkannt und so weiter. Daher haben sie sicher irgendeinen Bezug. Mir fehlt sehr, muss ich sagen. Also eben in den letzten Jahren habe ich darüber nachgedacht, dass mir einfach Erfahrungen fehlen. Also es ist oft so, meine Freunde erzählen, ja, der Vater hat das getan oder mein Papa und so. Oder vielleicht sagen, ja, weißt du, wie Väter so sind oder weißt du, der Papa. Und ich so, nein, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Besonders schmerzhaft war für Emily, dass der Vater jeden Kontakt zu ihr abgelehnt und sie als Tochter nicht anerkannt hat. Bis zu seinem Tod vor 4 Jahren hat sie nur einmal gesehen. Mit ihrer Mutter war es sehr schwierig, über den abwesenden Vater zu sprechen. Um ihr Gefühl des Zurückgestoßenwerdens, des Verlassenwordenseins thematisieren zu können, hat sich Emily in einem Internetforum eingeloggt.
Sie ist von einer Schwedin gestartet, eben für Mädchen ohne Väter, mit Geschichten über Frauen, wie sie es erleben, ohne Vater aufzuwachsen. Und da gibt es viele Geschichten und auch ein Forum und so, wo ich auch gelesen habe. Da sind viele, die eben dieses durchgemacht haben. Sie hatten einen Vater und dann ist er verschwunden aus verschiedenen Gründen. Alkohol, Scheidung. Da denke ich mir oft, es ist traurig, dass ich keinen Vater habe oder hatte. Aber ich hatte ihn wirklich nie. Es ist eine andere Art von Schmerz. Aber ich stelle mir das wirklich schlimm vor, wenn du einen hattest, du hast eine Person, die du liebst und der dann einfach weg ist, weil er so unerklärlich ist. Und viele sagen auch, dass sie das in Beziehungen weitertragen und Männer nicht trauen oder schlechte Beziehungen führen, weil sie so schlechte Erfahrungen haben.
Das Schlagwort der Vaterlosengesellschaft ist heute aktueller denn je. Als Alexander Mitscherlich in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts diesen Begriff prägte, beschrieb er eine Nachkriegsgeneration, deren Väter nicht aus dem Krieg zurückgekehrt waren oder von den Anforderungen des Wiederaufbaus voll in Beschlag genommen waren. Heute sind es viele Scheidungskinder, die ohne Väter aufwachsen. Nach einer 10 Jahre alten österreichischen Studie geben 40% der Männer an, nach dem ersten Jahr einer Trennung oder Scheidung keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern zu haben. Jüngste Daten aus den USA oder aus Skandinavien sind widersprüchlich. Die Zahlen schwanken zwischen 20% und 50%. Warum die Väter den Kontakt zu ihren Kindern abbrechen, liege fast immer in der Art der Trennung, sagt Miriam Irene Tazi-Prewe vom Institut für Familienforschung der Universität Wien. In Expertengesprächen mit Mitarbeitern von Männerberatungsstellen hat sie ihr Bild vom typischen Scheidungsvater revidieren müssen.
Ich habe zum Beispiel angenommen, dass Väter, die sehr engagierte Väter sind, diese Zahl ist ja relativ wenig, also die in der Partnerschaft sich sehr engagieren, egal ob sie jetzt berufstätig sind oder nicht, sehr präsent sind, dass die dann anschließend nach der Trennung auch wieder weiterhin sehr präsent sein wird. Das Ergebnis dieser Experteninterviews ist, dass das ganz anders ist. Also wenn der Konflikt so stark ist dann mit der Partnerin, dann geben sie es irgendwann auf. Dann sagen sie, gut, wenn das so konfliktreich ist, dann möchte ich gar nicht mehr. Ja, und das ist ein innerer, ganz starker Schmerz, hat mir dieser Experte dann gesagt, der häufig gar nie thematisiert wird. Sie thematisieren das nie direkt, sondern das kommt häufig dann auf in einem nächsten Gespräch, in der nächsten Trennung mit einem nächsten Kind. Dann sprechen sie darüber, wie viele Kinder haben sie denn? Dann kommt häufig, ja, ich habe noch mehrere Kinder. Und dann kommt das hoch. Also, dass sie schon einmal diese Erfahrung hatten, über die sie kaum verbalisieren.
Nach wie vor falle es Männern schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. Im Fall einer Trennung sind sie auch häufig mit der Meinung konfrontiert, dass das Kind zur Mutter gehöre. Und in 90% der Scheidungen verbleiben die Kinder im gemeinsamen Haushalt mit der Mutter. Viele Männer reagieren darauf, indem sie sich zurückziehen, sagt Anton Hedenig.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Väter von Hause sagen, ich habe sowieso keine Chance. Was soll ich mir das andauen? Also zahle ich halt meinen Unterhalt und tschüss und habt's mir gern. Und dann passiert auch Folgendes. Den Vätern wird natürlich auch wehgetan. Und dieses Wehtun versuchen sie dann irgendwie zurückzugeben. Ja? So einen Fall kenne ich also wirklich persönlich, der gesagt hat, ich triff mein Ex am meisten damit, indem ich mich nicht mehr um mein Kind kümmere. Das tut einem Mörder weh. Weil der ist ja natürlich arm an sein Kind gehängt. Ja? Aber er ist wehgetan worden und jetzt versucht er das zurückzutun. So auf der Basis, es ist ja irgendwo dein Kind. Ich kümmere mich nicht mehr drum, also mag ich dein Kind nicht. Und damit tut man sich selbst und versucht den anderen weh zu tun.
Oft reduziert sich der Kontakt zur geschiedenen Familie auf den automatischen Bankeinzug. Der Trennungsschmerz wird beiseite geschoben. Was bleibt, ist Verbitterung. Anton Hedenig, selbst seit 3 Jahren geschieden, war während der Trennungsphase auch mit Vorurteilen konfrontiert.
Ich habe immer über meine emotionale Situation, über meine Gefühlswelt immer offen reden können. Das war mir Gott sei Dank nie ein Problem und wäre nie den Weg gegangen. Also für mich wäre das unvorstellbar gewesen. Aber es wird ihnen ja auch von der Gesellschaft, von allen möglichen Leuten, von Institutionen, wird ihnen gesagt, Vater, du hast keine Chance. Da ist eine Mutter und solange die nicht der Prostitution nachgeht oder einen Mordversuch gegen die unternommen hat, hast du keine Chance, dein Kind zu kriegen.
Bereits vor der Trennung fühlen sich viele Männer vom Familienleben ausgeschlossen. Rigide Arbeitszeiten schaffen Distanz zum familiären Alltag. Die Beziehungsprozesse zwischen Kindern und Müttern sind schwer nachzuvollziehen. Und viele Entscheidungen werden ohne den väterlichen Rat gefällt. Diese Dynamik wird während der Scheidung noch verstärkt.
Die Mutter ist der Gatekeeper, ja. Also das stimmt natürlich, sie steuert, dadurch, dass die Kinder bei ihr sind, steuert sie viel mehr. Während der Vater ja hinaustritt aus diesem familiären Netz und seine väterliche Rolle komplett neu definieren muss. Da tun sich Männer auch sehr schwer, während selbst Frauen, die weg sind, noch immer sich als Mütter begreifen.
Nach der Scheidung nehmen heute viele Eltern das Recht in Anspruch, die Obsorge der Kinder gemeinsam zu tragen. Das bedeutet, dass die Verantwortung, aber auch die Anteilnahme am Leben der Kinder partnerschaftlich gestaltet werden soll. Doch in 90% der Fälle leben die Kinder, trotz einvernehmlicher Scheidung, weiterhin bei der Mutter. Die Besuche bei den Vätern reduzieren sich auf die Wochenenden, meistens alle 14 Tage. Zunehmend verlieren die Väter den Kontakt zu ihren Kindern und zu ihrer Vaterrolle, bemerkt Carmen Unterholzer vom Institut für Familientherapie in Wien.
Also wir nehmen da Väter auch sehr in die Pflicht und wir rekurrieren da oft auch auf die eigene Vaterbeziehung der Väter. Also wir fragen danach, wie haben Sie Ihren Vater erlebt? Welchen Vater hätten Sie sich gewünscht? Was hätten Sie von Ihrem Vater gebraucht? Und wir erleben das auch immer wieder, dass sich Väter sehr stark zurückziehen. Und es ist dann häufig so in Familien oder oft so in Familien, dass die Konflikte dann zwischen Tochter und Mutter oder zwischen Mutter und Sohn laufen und der Vater sich rausnimmt. Und wo wir sagen, dieses Verhältnis zwischen der Mutter und dem Sohn ist ohnehin so gespannt. Da besteht immer wieder die Gefahr, dass es eskaliert. Da der Vater oft außenstehend ist, hat er durchaus Möglichkeiten, da leichter wieder einzugreifen. Und da holen wir die Väter wieder rein.
Die Konflikte eskalieren, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Oft haben Väter die Entwicklungsschritte ihrer Kinder nicht miterlebt und stehen hilflos der neuen Situation gegenüber. Die Aufgabe der Väter ist es, gemeinsam mit den Therapeuten Strategien zu entwickeln, wie sie mit ihren Kindern wieder in Beziehung treten können.
Wir erleben das auch öfter hier, das erleben wir auch in Einzeltherapien, dass Väter in Familien so fremd sind. Die sind plötzlich konfrontiert mit einer Situation, die merken, dieses Familiensystem funktioniert nicht mehr und sie stehen sehr hilflos da und kennen sich eigentlich nicht mehr wirklich aus. Und da versuchen wir sie dann einfach reinzuholen, indem wir einfach sagen, wie können sie sich stärker einbringen? Was für Möglichkeiten, was für Fähigkeiten haben sie? Und wir kommen immer oder fast immer zu Lösungen im Sinne von, okay, der Vater geht gerne mit der Tochter Eislaufen und verstärkt das wieder. In der Zeit ihrer Kindheit hat er das noch gemacht. Als seine Beziehung schwieriger geworden ist, hat er sich stärker rausgenommen. Und wir sagen, machen Sie das wieder, knüpfen Sie wieder dort an.
Was aber tun mit den Vätern, die sich aus dem konkreten Leben ihrer Kinder verabschiedet haben? In den therapeutischen Gesprächen tauchen diese immer wieder auf, sagt Carmen Unterholzer. Als Therapeutin versucht sie gemeinsam mit den Kindern, das Bild des Vaters zu visualisieren, damit es diesen leichter fällt, sich mit dem abwesenden Vater auseinanderzusetzen.
Dass wir einfach versuchen, für den Jugendlichen rauszukristallisieren, welchen Stellenwert kann dein Vater haben? Was können wir hier tun, um vielleicht den Vater zu motivieren? Aber wir können keine Wunder bewirken. Also wenn ein Vater nicht will, dann können wir ihn maximal symbolisch reinholen, indem wir vielleicht auch danach fragen, obwohl der Vater abwesend ist, was ist trotzdem noch von ihm da? Was ist symbolisch da? Was hat der Jugendliche vom Vater mitbekommen? Er bleibt ja Vater. Und was für Ressourcen hat der Jugendliche vom Vater bekommen?
Für Emily ist der Vater ein vergilbtes Foto am Schreibtisch. Das Gefühl, nicht zu wissen, wer er eigentlich ist. Und die Frage, warum er sie als Tochter nie anerkannt und geliebt hat. Präsent ist auch die schmerzhafte Erinnerung ihrer Mutter an die Trennung. Ihr fehle das Vertrauen in eine Beziehung, erzählt sie. Das Gefühl, sicher und geborgen zu sein. Trotzdem wünscht sie sich eine dauerhafte Verbindung und einen Partner, mit dem sie eine Familie gründen kann.
Ich habe immer gesagt, ich will keine alleinstehende Mutter werden, was jetzt nicht als Kritik an meine Mutter sozusagen sein soll, weil ich weiß, ich würde es schaffen. Meine Mutter hat es gezeigt und ich weiß, es geht. Ich weiß es ganz genau. Es liegt nicht daran, dass ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Es liegt daran, dass ich will es nicht.
Im Mittelpunkt ihres sozialen Lebens steht die Peer Group. Sie pflegt einen großen Freundeskreis, versteht es rasch, Kontakte zu knüpfen und Menschen zusammenzuführen. Ihre soziale Kompetenz hat sie in ihrer Familie erworben. Als Familienmensch, wie sie sich bezeichnet, pflegt sie auch intensiv die Beziehung zu den Verwandten in Schweden. Dank der kostengünstigen modernen Telekommunikation wie Internet und SMS ist es ihr möglich, die räumliche Distanz virtuell zu überwinden. Und ob sie sich nun in Österreich, in Schweden oder in einem anderen Land aufhält, die Familie steht im Zentrum ihres Denkens und Handelns. Denn im Familiennetz fühlt sie sich sicher.
Ich weiß, wenn irgendwas wäre, sollte irgendwas sein, dass immer wer da ist. Wir haben das jetzt auch durchgemacht, dadurch, dass meine älteste Tante einen schweren Unfall hatte, was das ganze Leben von uns allen umgekrempelt hat, dadurch, dass sie fast gestorben ist. Aber weil sie ein Fighter ist, ist sie noch da und ich bin sehr stolz über sie. Aber es hat wirklich das Leben von allen geändert, weil alle haben da sein müssen und sind es auch. Aber es gab nie eine Diskussion. Ich glaube, es würde nie eine Diskussion geben. Es ist einfach so. Also es ist so in der Familie. Man macht das einfach.
Familien sind Unterstützungssysteme. Im Fall von Emily Habetseder sind es die Schwestern, die sich mit ihren Kindern zu einer neuen Familienform zusammengefunden haben. Die Vater-Mutter-Kind-Familie wird heute zunehmend durch andere Modelle ersetzt. Der Grund liegt darin, dass gesellschaftliche Veränderungen in die Familiensysteme eingreifen. Die Therapeutin Carmen Unterholzer.
Unsere Wahrnehmung ist, dass aber Familien sich massiv verändert haben in den letzten wahrscheinlich 30 Jahren. Es haben sich die Geschlechterverhältnisse sehr verändert. Frauen sind erwerbstätig, Frauen sind ökonomisch unabhängig. Das hat zur Folge, dass sie sich trennen können, dass die Ehe nicht mehr alternativlos ist. Das hat die Rolle der Männer auch sehr verändert. Väter sind jetzt nicht mehr die Ratgeber, die sie vielleicht vor 30 Jahren noch waren, die Vorbilder. Wer kann schon seinen Söhnen und Töchtern noch etwas am Computer erklären? Kinder sind autonomer geworden, Jugendliche sind autonomer geworden. Was wir auch merken, ist eine Verunsicherung von Eltern, was Erziehung anlangt. Es herrscht sehr große Wertepluralität. Eltern sind auch sehr unter Druck, sind also im Beruf sehr häufig sehr unter Druck. Und das wirkt klarerweise auch Familien auch zurück.
Paare trennen sich und gehen andere Beziehungen ein. Die Kinder leben beim einen, manchmal beim anderen Elternteil und bilden mit ihnen neue Familien. Diese Patchwork-Familien haben in Mitteleuropa eine historische Tradition, meint die Familiensoziologin Rosemarie Nawe-Herz von der Universität Oldenburg.
Patchwork-Familien bezeichnet man ja die, wo beide Ehepartner Kinder mit in die Ehe bringen und vielleicht dann auch noch eigene Kinder haben. Dies war in der vorindustriellen Zeit weit üblicher. Nur der Grund, weswegen sich diese Patchwork-Familien gebildet haben, war unterschiedlich zu heute. Damals spielte natürlich die Lebenserwartung wieder eine Rolle, das heißt, Ehepartner starben und der Witwer und die Witwe heirateten dann und hatten neue Kinder. Also das war gar nicht selten.
Diese neue Familienkonstellation verlangt von den Erwachsenen Fingerspitzengefühl und Geduld. Denn der neue Partner muss in die Restfamilie integriert werden. Doch die Sorge, dass Kinder unter der neuen Situation leiden, kann Rosemarie Nawe-Herz nicht bestätigen.
Die gruppendynamischen Prozesse sind neue. Der neue Partner wird nicht unbedingt, je nach Alter natürlich der Kinder, vor allem aber wenn sie älter sind, nicht als Mutter oder Vater akzeptiert, sondern eher als Freund oder Freundin. Und da kann es natürlich Probleme geben, wenn die neuen Partner nicht so richtig, und wir haben keine richtigen Rollendefinition, damit dieser neuen Struktur nicht richtig umgehen können. Aber sonst gilt, das muss man immer wieder sagen, für den Sozialisationsprozess, vor allem für Kinder, dass nicht ein Faktor etwa ein Sozialisationsprozess derart bewirken kann, dass man dann von Möglichkeiten des Defizits sprechen kann, sondern es sind immer viele Faktoren, die den Sozialisationsprozess beeinflussen. Und für Familie gilt jetzt gleichgültig, wie der Familienbildungsprozess gelaufen ist, dass Kinder das Gefühl haben müssen, angenommen zu sein, dass sie ein gewisses Anregungspotenzial haben, dass sie eben die Zugewandtheit empfinden. Das sind wichtige Faktoren für die Kinder, und zwar in jedem Alter.
Vor allem mein großer Sohn, der damals 5 war, hat immer gesagt, ich habe den Papa immer lieber als den neuen Partner. Da kann kommen, was will. Und ich habe ihm gesagt, das ist ganz normal. Du hast deinen Papa lieb, so wie du ihn lieb hast. Und habe ihm auch erklärt, dass es verschiedenes Liebhaben gibt. Dieses Thema haben wir immer wieder gehabt und auch ernsthaft besprochen. Und er hat dann zum Beispiel, wenn irgendwer gesagt hat in der Öffentlichkeit mit meinem neuen Lebensgefährten, ah ja, du und dein Papa, ihr macht das aber toll oder so, dann hat er gesagt, das ist nicht mein Papa, das ist der Freund von meiner Mama, und hat halt genau erzählt, warum wir uns scheiden haben lassen und so, jeden gleich aufgeklärt. Das hat ungefähr ein Jahr lang angehalten und dann hat er es nicht mehr gemacht. Auch wenn die Leute seinen falschen Papa als Papa angesprochen haben, war es ihm nicht mehr so wichtig, das zu erklären, dass es nicht wirklich ist, weil es für ihn selbst schon geordnet war.
Beim Ordnen der neuen Beziehungssysteme brauchen die Kinder die Unterstützung der Erwachsenen, erklärt die Kinderpsychologin Elisabeth Lang. Ihren Lebenspartner haben die Kinder akzeptieren und lieben gelernt. Die Dynamik in der Familie dürfe sich aber nicht nur nach den Bedürfnissen der Kinder ausrichten, denn auch das neue Familienmitglied braucht Rücksichtnahme. Im Fall der Familie Lang war es der Lärmpegel, der das Zusammenleben erschwert hat.
Ich merke das nicht so, wenn die Kinder herumtoben und wild sind. Also ich merke es schon, aber ich merke es später als andere Leute, die dann von außen reinkommen. Und ich glaube, es ist auch ganz gesund für meine Kinder, wenn sie lernen, es ist nicht jeder so viel Stress und so viel Lärm gewohnt wie die Mama. Ich bin selber auch eine, die eher laut ist und sich sehr viel bewegt. Und habe das auch erst mit der Zeit mitbekommen, dass das nicht normal ist, unser Lärmpegel, unser Bewegungsdrang. Und dass man dann auf andere Leute Rücksicht nehmen muss und sich halt zurücknehmen. Und wir haben jetzt zum Beispiel den Keller hier ausgebaut, da wird dann manchmal ganz laut Musik gemacht und dann zappeln wir herum. Da kann man sich austoben. Und das ist auch der Raum, wo man laut sein kann. Aber wenn dann alle oben im Wohnzimmer sind, muss man versuchen, gemeinsam auf sich Rücksicht zu nehmen.
Das geglückte Zusammenleben mit dem neuen Partner gelingt dann, wenn der frühere Partner mitgedacht wird, sagt Carmen Unterholzer. In ihrer Arbeit mit Familien hat sie vor allem eine Erfahrung gemacht. Die Basis für kreative Konfliktlösungen ist der respektvolle Umgang miteinander.
Es ist in bestimmten Situationen so in der Familie, dass es durchaus möglich ist, sehr respektvoll miteinander umzugehen. Welche Situationen sind das? In welchen Situationen geht die Familie sehr respektvoll, sehr wertschätzend miteinander um? Und wann geht ihnen diese Wertschätzung verloren? Und wie können sie diese Wertschätzung wieder erlangen? Das ist ja sehr häufig in Trennungssituationen, bei Scheidungen so, dass dieser Scheidungsprozess sehr stark mit einer Abwertung des anderen einhergeht. Und da versuchen wir immer wieder, diese Abwertung rauszunehmen, weil diese Abwertung ein massives Handicap ist für fürsorgliche Elternschaft. Und nur wenn diese Abwertung rausgenommen werden kann, wenn die nicht ins Familiensystem reinspielt, ist es möglich, nach wie vor fürsorgliche Eltern zu bleiben, die es ja bis an ihr Lebensende dann sind, trotz der Scheidung, trotz der Trennung.